Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eigentlich eine uralte Frage. Menschen in jedem Zeitalter haben diese Frage gestellt. Wir sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Die großen Denker der Vergangenheit haben darüber geschrieben, darüber nachgedacht. Und ich nenne zwei Beispiele zu Beginn heute Abend. Einmal ein Beispiel aus der Vergangenheit und dann ein Beispiel aus der Gegenwart. Das Beispiel aus der Vergangenheit ist ein Mann, dessen Name allen Deutschen sicherlich wohl bekannt ist. Ich meine Johann Wolfgang von Goethe und sein berühmtes Faust-Drama. Egal, was Sie von Faust halten oder von Goethe, wird dieses Drama immer wieder vorgeführt, mindestens der erste Teil, die sogenannte Gretchen-Tragödie. Und ich fange mit den ersten paar Zeilen dieses Dramas an, nach den verschiedenen Vorspielen, beginnt das Drama mit folgenden Worten, wo Dr. Faust an seinem Schreibtisch sitzt. Und er sagt, habe nun ach Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich arme Tor, und bin so klug wie je zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab, quer und krumm, eine Schül an der Nase herum, und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Und so geht es weiter, bis er sagt, er möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. In anderen Worten, worum geht es im Leben? Ich finde es interessant, was Goethe in seiner Autobiografie schreibt. Und zwar folgendes. Auch ich hatte mich in allem Wissen umhergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit desselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf vielerlei Weise versucht und war immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen. Ein Zitat von Goethe selber. Übrigens, ihr wisst vielleicht, Faust war sein Lebenswerk. Mit Pausen und Unterbrechungen hat Goethe 60 Jahre lang darin geschrieben. Bis in sein Todesjahr im Jahre 1832. Nun als Beispiel der Gegenwart nenne ich Dr. Viktor Frankl. Viktor Frankl ist erst vor einigen Jahren gestorben. Er war ein Arzt aus Wien, ein Jude, der kam ins KZ 1938 und dort hat er natürlich Schreckliches gesehen. Und Dr. Frankl hat sehr bald eingesehen, sollte man dieses Lager überleben, dann muss man an eine Zukunft glauben. Ich habe ein Buch bei mir von Dr. Frankl. Das Buch heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ich zitiere, was er schreibt auf Seite 120 über seine Mitgefangenen. Wer an eine Zukunft, wer an seine Zukunft nicht mehr zu glauben vermag, ist im Lager verloren. Mit der Zukunft verliert er den geistigen Halt, er lässt sich innerlich fallen und verfällt sowohl körperlich als auch seelisch. Dann hat Dr. Frankl sehr oft einen berühmten Satz von Nietzsche zitiert, der lautet: Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Als Dr. Frankl nach Hause kam vom KZ, hatte erfahren, er habe seine ganze Familie verloren. Seine Eltern, seinen Bruder, sogar seine Frau. Aber Dr. Frankl weigerte sich, bitter zu werden. Und aufgrund seiner Erfahrungen im KZ, wie schon gesagt, entwickelte er eine Therapie, die nennt man Logotherapie. Die besagt, wenn ein Mensch gesund sein möchte und bleiben möchte, seelisch und körperlich, dann muss er einen Sinn für das Leben haben. Nun, ich habe zu Beginn gesagt, die Frage nach dem Sinn des Lebens sei eine uralte Frage, und das ist wirklich wahr. Denn viele Jahrhunderte vor Goethe und Frankl lebte ein Mann, der sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und wir lesen von diesem Mann in der Bibel. Und zwar ist es ein Buch aus dem Alten Testament, und wir wollen uns für den Rest des Vortrags heute Abend uns mit diesem Buch befassen. Es ist das Buch Prediger im Alten Testament. Wir wollen das Buch Prediger aufschlagen, und wir haben wiederum hoffentlich, wenn es klappt, die Bibelstellen hier auf der Wand. Ich lese die Verse 2 und 3 des ersten Kapitels. Wie ist alles so nichtig, spricht der Prediger. Wie ist alles so nichtig? Es ist alles umsonst. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ich schüttle vielleicht den Kopf und frage: Moment, was hat dieses Buch in der Bibel zu suchen? Das klingt so pessimistisch, so pessimistisch. Wie ist alles so nichtig? Es ist alles ein Haschen nach Wind. Das wird immer wieder gesagt in dem Buch Prediger. Übrigens, Martin Luther hat dieses Buch so genannt. Er kam auf den Gedanken, dieses Buch Prediger zu nennen. Und wir stellen die Frage: Wer ist dieser Prediger? Wer ist damit gemeint? Es wird nicht gesagt, wer eigentlich der Prediger ist, aber allem Anschein nach ist es Salomo gewesen, der dritte König über Israel. Saul war der erste König, dann kam David an die Macht und dann Salomo. Gleich der erste Vers dieses Buches heißt: Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Und dann in dem 12. Vers: Ich, der Prediger, bin König über Israel gewesen zu Jerusalem. Dieser Prediger, wer immer das sein mag, wer immer das war, ich nehme an, das war Salomo, war auf der Suche nach etwas. Nämlich, er wollte wissen, worum geht es eigentlich im Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und bevor wir zum Schluss kommen, dieses Buch sei durch und durch pessimistisch, wollen wir die Schlussworte heute Abend lesen am Ende des Vortrags. Und vielleicht sehen wir das Buch in einem anderen Licht. Der Prediger hat vieles probiert, vieles versucht, um einen Sinn für das Leben zu finden. Erstens, hat es mit Weisheit versucht. Wenn es das der Salomo war, schon als junger Mann, wurde Salomo zum König gesalbt. Angesichts der gewaltigen Verantwortung, das Volk zu leiten und zu führen, spürte Salomo einen Mangel an Weisheit und Verstand. Und er hat Gott darum gebeten. Und wir lesen im ersten Buch der Könige von seiner Bitte. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, Verse 8 und 9. Salomo sagt zum Herrn: Und nun steht dein Knecht inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines Volkes so groß, dass niemand es vor Menge zählen noch berechnen kann. So wollest du denn deinem Knechte ein verständiges Herz geben, dein Volk zu regieren und zu unterscheiden, was gut und böse ist. Denn wer vermöchte sonst dieses, dein gewaltiges Volk zu regieren? Und Gott erhörte sein Gebet. Es hat Gott gefallen, dass er so um Weisheit gebeten hat und nicht nach Reichtum gefragt hat. So heißt es im 5. Kapitel vom 1. Buch der Könige, in den Versen 9 bis 12, und Gott gab Salomo Weisheit und hohe Einsicht und einen Verstand, so weitreichend wie der Sand am Gestade des Meeres. Und die Weisheit Salomos war größer als alle Weisheit, als all die Weisheit aller Söhne des Morgenlandes und als alle Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle Menschen, weiser als Ethan, der Israelit, und Heman, ich weiß nicht, wer diese Menschen sind, Kalkol, Darda, die Söhne Mahols, und er war berühmt bei allen Völkern ringsumher. Und er dichtete 3000 Sprüche. 3000 Sprüche. Und seine Lieder waren 1005. Also ein sehr weiser Mann. Hat Salomo dann durch seine Weisheit und einen großen Verstand das Glück gefunden und einen Sinn für sein Leben? Gehen wir zurück zum Buch Prediger, Kapitel 1. Lesen wir die Verse 17 und 18. Der Prediger sagt: Ich war darauf bedacht, zu erkennen, was Weisheit, zu erkennen, was Tollheit und Torheit sei. Doch ich erkannte, auch dies ist nur ein Haarchen nach Wind. Denn wo viel Weisheit, da ist viel Verdruss. Und je mehr Wissen, desto mehr Schmerz. Wir wollen seine Worte nicht missverstehen, als ob hier die Dummheit gepriesen wird. Aber das ist nicht der Sinn dieser Worte. Sondern was Salomo meint ist, allein durch die Weisheit, allein durch ein hohes Wissen, gelangt man nicht ans Ziel. Da kann man keinen wahren Sinn, ich meine alleine, für sein Leben finden. So hat Salomo etwas anderes versucht. Als nächstes suchte Salomo durch materielle Dinge einen Sinn für das Leben zu finden. So heißt es in Prediger 2 und Vers 4, ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich legte mir Gärten und Lusthaine an. Darin pflanzte ich allerlei Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, den sprossenden Baumwald, daraus zu trinken. Dann Vers 9 heißt es, so ward ich groß. Größer als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen. Überdies verblieb mir meine Weisheit. Was irgend meine Augen begehrten, das entzog ich ihnen nicht. Und keine Freude versagte ich meinem Herzen. Denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das wurde mein Lohn für all meine Mühe. Was irgend meine Augen begehrten, das entzog ich ihnen nicht. Beneiden wir diesen Mann vielleicht ein klein wenig? Habt ihr je daran gedacht, ach, wenn ich alles haben könnte, was ich mir wünsche? Als Kind haben wir ein Spiel gespielt. Wenn du nur eine Bitte hättest oder nur einen Wunsch hättest und du würdest wissen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, was würdest du dir wünschen? Und wir haben uns Folgendes gewünscht. Ich würde wünschen, dass all meine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja? So kann man es auch sehen. Was irgend meine Augen begehrten, das entzog ich ihnen nicht. Das heißt, Salomo konnte ins Restaurant gehen, nicht einmal auf die Preisliste schauen, was er sich holen wollte zum Essen. Das konnte er tun. Er hatte genug Geld zu bezahlen. Aber hat es ihn glücklich gemacht? Hat er darin einen Sinn für das Leben gefunden? Kapitel 2 und Vers 11. Da wird die Frage beantwortet. Doch als ich all meine Werke ansah, die meine Hände gewirkt hatten, und die Mühe, die ich damit gehabt, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ist dieses Buch vielleicht aktuell? Ich denke, ja. Wie viele Menschen heute verbrauchen ihre Kraft, um sich ein Vermögen zu erarbeiten, in der Meinung, Reichtum könne sie vielleicht glücklich machen und ihr Leben ausfüllen. Und dabei ist wiederholt gezeigt worden, wie zwecklos dieser Versuch ist. Jesus Christus sagte, das ist Lukas Kapitel 12 und Vers 15, das Leben eines Menschen beruht nicht auf seinem Besitz. Und daraufhin hat Jesus ein Gleichnis erzählt, das Gleichnis von einem reichen Mann. Plötzlich waren seine Scheunen voll und er sagte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz für die Ernte. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, du hast viele Güter auf viele Jahre, da liegen Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Aber es wurde ihm gesagt, du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Es ist alles nutzlos. Denn das Leben eines Menschen beruht nicht auf seinem Besitz. Also versucht der Prediger etwas anderes. Da es ihm nicht gelungen ist, durch Weisheit und materielle Dinge Glück und einen Lebenssinn zu finden, hat der Prediger einen anderen Weg eingeschlagen. Davon lesen wir im Prediger 2, Vers 3, also einige Verse aus diesem Kapitel. Erstmals Vers 3. Ich sann mir aus, meinen Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Verstand in Weisheit die Leitung hätte, und nach der Torheit zu greifen, bis dass ich sehe, was für die Menschenkinder gut sei zu tun unter dem Himmel, die kurze Zeit ihres Lebens. Und dann Vers 8, der erste Teil vom 8. Vers. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und die Schätze von Königen, Gold und Ländern. Und dann kommt, ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und, was die Wonne der Menschensöhne ist, Frauen. Frauen in Menge. Da schlagen wir ein anderes Buch des Alten Testaments auf, um zu sehen, eigentlich wie viele Frauen dieser Mann hatte. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 11, im Vers 1 heißt es, Der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und das war der Anfang übrigens seines Untergangs. Der hat die Tochter des ägyptischen Königs Pharao geheiratet, gegen den Willen seines Vaters. Aber nicht nur das. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische, aus den Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, ihr sollt nicht mit ihnen verkehren und sie sollen nicht mit euch verkehren, sonst verführen sie euch, ihren Göttern zu dienen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Nun passen wir auf. Er hatte 700, ja, ich habe es richtig gelesen, er hatte 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. 1000 Frauen insgesamt. War deswegen glücklich? Schlagen wir das 9. Kapitel auf. Prediger 9, Verse 7 bis 9. Geh, iss mit Freuden dein Brot. Trink deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Denn längst hat Gott dein Tun gebilligt. Trage allezeit weiße Kleider. Lass deinem Haupte das Öl nicht mangeln. Genieße des Lebens mit dem geliebten Weibe alle die Tage des flüchtigen Daseins, das dir verliehen ist unter der Sonne. Denn das ist dein Teil am Leben und für die Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Was war das Ergebnis? Hatte Salomo dadurch einen Sinn für sein Leben gefunden? Wiederum musste er bekennen und erkennen, die Befriedigung aller seiner Wünsche, auch wenn er 1000 Frauen hat, macht ihn deswegen nicht glücklich. Es gab ihm kein dauerndes Glück. Und ich möchte das Wort dauernd hier betonen. Ich würde niemandem sagen, dass die Sünde keine Freude mit sich bringt. Die Frage ist, wie lange dauert diese Freude? Die Bibel spricht sogar von dem zeitweiligen Genuss der Sünde. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, man hat keine Freude, wenn man sündigt. Aber die Frage ist, wie lange hält es an? Kann man dauerndes Glück finden auf diesem Weg? Ich war nach menschlichem Ermessen, hat der Prediger alles versucht. Weisheit, materielle Dinge, Genuss. Ich frage, was hat dieses Leben einem Menschen noch anzubieten? War deswegen glücklich? Die Stelle, die ich jetzt lese, ist nicht auf der Wand. Aber ich möchte diese Stelle extra lesen. Wir haben so viele junge Leute diese Woche gehabt und das hat mich riesig gefreut, jeden Abend hier so viele junge Gesichter zu sehen. Das finde ich wunderbar, das ist herrlich. Und ich denke, wir sollten unbedingt das ganze 12. Kapitel des Buches Predigers deswegen lesen. Hört mal gut zu. Sei deines Schöpfers eingedenk in der Blüte des Lebens, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich einstellen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne sich verfinstert und das Licht und der Mond und die Sterne und nach dem Regen immer wieder die Wolken kommen. Ich habe von dem zeitweiligen Genuss der Sünde gesprochen. Und das ist wirklich wahr. Man kann das Leben genießen, aber wie sieht es im Altersheim aus, wenn man alt und gebrechlich ist? Da lesen wir weiter in diesem Kapitel. Da wird in diesem Kapitel die Gebrechlichkeit des Alters uns klar vor Augen gestellt. Ich lese langsam und nehme Bezug auf die einzelnen Glieder des Leibes. Wenn die Wächter des Hauses zittern, geschieht das im Alter? Ja. Und die starken Männer sich krümmen, die Beine werden schwach. Wenn die Müllerinnen feiern und weil ihre wenig geworden ist, die Zähne fallen aus, mindestens manchmal. Wenn dunkel werden, die durch die Fenster schauen, Augen werden schwach. Wie viele ältere Leute tragen eine Brille? Ich sogar. Und ich bin gar nicht alt. Doch viel älter als die Jugend hier. Wenn die Tore auf die Gasse geschlossen werden, wenn der Ton der Mühle leise wird, man hört schlecht. Wenn das Zwitschern des Vögleins erstirbt und alle Töchter des Gesanges verstummen. Was hat das mit der Stimme zu tun? Die jungen Leute haben so wunderbar gesungen diese Woche. Aber was geschieht in 50, 60 Jahren? Wie klingt dann ihre Stimme? Ich kann euch sagen, dass sie so lange leben, nicht so stark, wie sie hier jeden Abend gesungen haben. Ich höre meine Mutter noch in der Gemeinde singen, mit bebender Stimme. Hat Gott gefallen? Daran zweifle ich nicht. Aber nicht laut und klar, wie die jungen Leute jeden Abend gesungen haben. Es geht weiter. Wenn man sich auch vor der Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Wege sind. Der Gang ist unsicher, nicht? Ist das nicht ein Zeichen des Alters? Wenn der Mandelbaum blüht, die Haare werden weiß, insofern man Haare hat. Der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich mühsam hebt und wenn die Kaper versagt. Jetzt kommt ein Bild des Sterbens. Ehe dann die silberne Schnur zerreißt und die goldene Ampel zerspringt, ehe das Rad bricht und in den Brunnen stürzt und der Eimer an der Quelle zerschellt, denn der Mensch geht in sein ewiges Haus, um ihn klagen, ziehen auf der Gasse umher. Und der Staub wird wieder zur Erde, wie er gewesen, der Odem aber kehrt wieder zu Gott, der ihn gegeben. Wie ist alles so nichtig, spricht der Prediger, es ist alles umsonst. Das ist das Leben, wie es in Wirklichkeit ist. Ich weiß, es ist schwer, wenn man jung ist, sich das vorzustellen. Ich habe diese Beschreibung der Gebrechlichkeit des Alters als junger Mensch immer wieder gehört und ich dachte, das geht mich überhaupt nicht an. Doch, das geht mich gerade jetzt an. Denn ich steuere ganz schnell auf die 70 Jahre zu. Und was sagt die Bibel? Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Mach mir nichts vor. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich hinter mir. Und ich kann nicht glauben, dass es so schnell gegangen ist. Wie ist alles so nichtig, spricht der Prediger. Es ist alles umsonst. Aber das Buch ist noch nicht zu Ende. Und ich bin froh, dass noch etwas kommt. Denn am Ende des Predigerbuches fasst der Verfasser dieses Buches seine Erfahrungen zusammen. Verse 13 und 14. Die Summe des Ganzen höre, fürchte Gott, und halte seine Gebote. Denn das ist jedes Menschen Sache. Denn Gott wird jegliches tun vor sein Gericht bringen, das über alles Verborgene ergeht, es sei gut oder böse. Will man das wahre Glück finden? Möchte man einen Sinn für das Leben finden? Hier wird gezeigt, wie. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Ich muss sagen, je länger ich lebe, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass nur dadurch der Mensch wirklich zufrieden sein kann. Wie viel Herzeleid wird uns Menschen erspart, wenn wir mit Gott wandeln? Das ist nicht graue Theorie, das kann ich bezeugen. Das habe ich immer wieder gehört und jetzt weiß ich aus der Erfahrung, ja, es stimmt wirklich. Wenn Gott mir etwas verbietet, nicht weil er Spaßverderber ist, wenn Gott mir etwas sagt, was ich tun soll, nicht um mir das Leben schwer zu machen, im Gegenteil, er will mir das wahre Glück und einen Sinn für mein Leben bescheren. Gott segne diese Botschaft an uns alle und mein ernsthaftes Gebet für alle ist, dass wir einen wahren Sinn für unser Leben finden. Insoweit wir das nicht gefunden haben und wenn wir diesen Sinn schon gefunden haben, Gott schenke uns die Kraft, weiterhin auf diesem Weg zu wandeln.